Römisch 6. Das Leiden am Kreuz war nicht die Erlösung, sondern die letzte Versuchung, die er als der größte Prophet auf sich nahm, sowie das Mittel zu seiner Verherrlichung, zur Verherrlichung seines Menschlichen, das heißt zur Vereinigung mit dem Göttlichen seines Vaters. Das Kommen des Herrn in die Welt, durch das er die Menschen und Engel errettete, hatte zwei Ziele: die Erlösung und die Verherrlichung seines Menschlichen. Beide sind voneinander zu unterscheiden, bilden doch aber im Hinblick auf die Rettung des Menschengeschlechtes ein Ganzes. In den vorhergehenden Abschnitten wurde gezeigt, dass die Erlösung im Kampf mit den Höllen und ihrer Unterwerfung sowie in der darauffolgenden Neuordnung der Himmel bestand. Die Verherrlichung aber war die Vereinigung des Menschlichen des Herrn mit dem Göttlichen seines Vaters, die nach und nach vollzogen und durch das Leiden am Kreuz vollendet wurde. Jeder Mensch muss nämlich danach trachten, sich Gott zu nähern, und in dem Maße, wie er sich ihm nähert, geht auch Gott seinerseits in ihn ein. Es verhält sich damit gerade so wie mit einem Tempel. Zuerst muss er von Menschenhand errichtet werden. Dann kann man ihn einweihen und im Gebet Gottes Gegenwart erflehen. Und dass er, Gott, sich mit der Gemeinde darin in dem Tempel verbinde. Die Vereinigung selbst wurde darum durch das Leiden am Kreuz vollendet, weil dieses die letzte Versuchung darstellte, der sich der Herr in der Welt unterzog, und weil bestandene Versuchungen eine Verbindung bewirken. Der Mensch wird zwar in den Versuchungen scheinbar ganz auf sich allein gestellt, aber Gott ist gerade dann aufs Unmittelbarste in seinem Innersten gegenwärtig und unterstützt ihn. Wer daher in der Versuchung überwindet, wird aufs Innigste mit Gott verbunden. Und ebenso wurde der Herr dadurch aufs Innigste mit seinem Vater vereinigt. Dass der Herr in seinem Leiden am Kreuz sich selbst überlassen war, zeigt seinen Ausruf am Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Matthäus 27, Markus 15. Daraus geht hervor, dass der Mensch nicht in seiner göttlichen, sondern seiner menschlichen Natur nachgelitten hat und dass darauf die innigste, das heißt die vollständige Vereinigung folgte. Dies lässt sich auch durch die Tatsache beleuchten, dass die Seele bei körperlichen Leiden des Menschen nicht eigentlich leidet, sondern nur Betrübnis empfindet. Nach dem Siege aber nimmt Gott diese Betrübnis hinweg und wischt sie ab, wie man Tränen von den Augen abwischt. Diese beiden Dinge, die Erlösung und das Leiden am Kreuz, sind sorgfältig zu unterscheiden. Obgleich nun aber die Erlösung und das Leiden am Kreuz zwei verschiedene Dinge sind, so bilden sie doch im Hinblick auf das Heil ein Ganzes, weil der Herr durch die Vereinigung mit seinem Vater, die durch das Leiden am Kreuz vollbracht wurde, zum Erlöser in Ewigkeit geworden ist. Der Herr selbst spricht folgendermaßen von der Verherrlichung, der Vereinigung seines göttlichen Menschen mit dem Göttlichen des Vaters, wie sie durch das Leiden am Kreuz vollendet wurde. Bei Johannes 13. Als Judas hinausgegangen war, sprach Jesus: Nun ist des Menschensohn verherrlicht, und Gott ist verherrlicht in ihm. Ist Gott in ihm verherrlicht, so wird ihn Gott auch in sich selbst verherrlichen und wird ihn alsbald verherrlichen. Hier wird die Verherrlichung sowohl von Gott Vater als auch vom Sohn ausgesagt. Heißt es doch: Gott sei verherrlicht in ihm und werde ihn in sich selbst verherrlichen. Dies bedeutet so viel als vereinigt werden, wie auch aus Folgendem hervorgeht. Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, auf dass auch dein Sohn dich verherrliche. So lautet es, weil die Vereinigung gegenseitig war und weil, wie es ebenfalls heißt, der Vater in ihm und er im Vater war. Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn abermals verherrlichen. So heißt es, weil die Vereinigung nach und nach geschah. Und dann heißt es: Musste nicht Christus solches leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Die Herrlichkeit bezeichnet im Worte Gottes, wenn vom Herrn die Rede ist, das mit dem göttlichen Guten vereinigte göttliche Wahre. Damit liegt klar am Tage, dass das Menschliche des Herrn göttlich ist. Der Herr wollte bis zum Leiden am Kreuz versucht werden, weil er der Prophet selbst war. Propheten aber bezeichneten ehemals die Lehre der Kirche aus dem göttlichen Wort. Und daher bildeten sie den Zustand der Kirche auf verschiedene Arten vor, ja selbst durch ungerechte, harte und frevelhafte Dinge, die ihnen von Gott auferlegt worden waren. Da nun der Herr das Wort selbst war, so bildete er, der auch der Prophet selbst war, durch sein Kreuzesleiden die Entweihung des Wortes durch die jüdische Kirche vor. Dazu kommt noch als weiterer Grund, dass er auf diese Weise in den Himmel als Heiland beider Welten anerkannt werden sollte. Denn alle Einzelheiten seines Leidens bezeichnen solche Dinge, die zur Entweihung des göttlichen Wortes gehören und die von den Engeln geistig, von den Menschen der Kirche aber natürlich verstanden werden. Aus folgenden Stellen ergibt sich, dass der Herr der Prophet selbst war. Jesus sprach zu ihnen: Ein Prophet gilt nirgend weniger als in seinem Vaterland und in seinem Hause. Markus 6, Matthäus 13, Lukas 4. Jesus sprach: Es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb Jerusalems umkomme. Lukas 13. Sie sagten von Jesus, er sei der Prophet aus Nazareth. Matthäus 21, Johannes 7. Und es heißt, dass ein Prophet aus der Mitte der Brüder erweckt werden würde, dessen Worten sie gehorchen sollten. 5. Buch Mose 18. Folgende Stellen belegen, dass die Propheten den Zustand ihrer Kirche hinsichtlich der Lehre aus dem göttlichen Wort und des Lebens danach vorbildeten. Dem Propheten Jesaja wurde befohlen, das Sackkleid seiner Lenden zu lösen und die Schuhe abzuziehen und 3 Jahre lang zum Zeichen und Wunder entblößt und barfuß zu gehen. Jesaja 20. Dem Propheten Hosea wurde befohlen, den Zustand der Kirche dadurch vorzubilden, dass er sich eine Dirne zum Weibe nahm. Er tat es, und sie gebar ihm 3 Söhne. Den ersten nannte er Jisrael, den zweiten nicht erbarmungswürdig und den dritten nicht mein Volk, Hosea 1. Der Herr hat als Prophet den Zustand der jüdischen Kirche hinsichtlich des göttlichen Wortes vorgebildet, wie sich aus den Einzelheiten seines Leidens ergibt. Zum Beispiel, dass er von Juden verraten wurde, dass ihn die hohen Priester und Ältesten ergriffen und verurteilten, dass man ihm Backenstreiche gab, ihm mit einem Rohr auf das Haupt schlug, ihm eine Dornenkrone aufsetzte, seine Kleider unter sich teilte und über sein Unterkleid das Los warf, dass sie ihn schließlich kreuzigten, ihm Essig zu trinken gaben, die Seite mit einer Lanze durchstachen, ihn begruben und dass er am dritten Tage wieder auferstand. Dass Judas ihn verriet, war ein Zeichen dafür, dass das jüdische Volk ihn verriet, bei dem damals das Wort war. Denn Judas bildete dieses Volk vor. Dass er von den hohen Priestern und Ältesten verurteilt wurde, war ein Zeichen dafür, dass es von der Gesamtheit jener Kirche geschah. Dass man ihm Backenstreiche verabreichte, ihm ins Angesicht spie, ihn geißelte und aufs Haupt schlug, bedeutete, dass sie Ähnliches an den Wahrheiten des göttlichen Wortes verübten. Das Aufsetzen der Dornenkrone bezeichnete, dass sie die Wahrheiten des göttlichen Wortes verfälschten und dem Wort Gewalt antaten. Dass sie seine Kleider verteilten und über seinen Leibrock das Los warfen, bedeutete, dass sie zwar alle Wahrheiten des göttlichen Wortes zerstreut hatten, nicht aber deren geistigen Sinn, der durch den Leibrock des Herrn dargestellt wurde. Die Kreuzigung selbst bedeutete die Zerstörung und Entweihung des gesamten göttlichen Wortes. Dass sie ihm Essig zu trinken reichten, zeigte an, dass bei ihnen nur noch Verfälschtes war, und deshalb trank er ihn auch nicht. Das Durchstoßen seiner Seite mit einer Lanze bedeutete, dass sie alles Wahre und alles Gute des göttlichen Wortes völlig ausgelöscht hatten. Sein Begräbnis bezeichnete die Verwerfung dessen, was von der Mutter zurückgeblieben war. Seine Auferstehung am dritten Tage bedeutete die Verherrlichung oder Vereinigung seines Menschlichen mit dem Göttlichen des Vaters. Damit ist nun völlig klar, dass unter dem Tragen der Missetaten nicht deren Wegnahme zu verstehen ist, sondern dass es die Entweihung der Wahrheiten des Wortes vorbildet. Auch dies lässt sich durch Vergleiche beleuchten, was um der einfachen Leser willen geschehen soll, die auf diese Weise besser zur Erkenntnis gelangen als durch zergliederte Ableitungen aus dem göttlichen Wort und aus der Vernunft. Jeder Bürger oder Untertan wird durch die Befolgung der Befehle und Verordneten mit seinem König vereinigt, mehr noch, wenn er für ihn Härten erträgt oder sogar in den Tod geht, wie es im Kriege geschehen kann. Ebenso wird der Freund mit seinem Freunde, der Sohn mit seinem Vater und der Diener mit seinem Herrn dadurch vereinigt, dass sie tun, was deren Wille ist. Mehr noch, wenn sie dieselben gegen ihre Feinde verteidigen. Am meisten aber, wenn sie für deren Ehre streiten. Wer würde nicht dadurch mit seinem Mädchen, das er zur Braut begehrt, vereinigt, dass er mit denen kämpft, die ihren guten Namen antasten? Oder dass er sich mit seinem Nebenbuhler bis zur Verwundung schlägt? Dass Menschen durch dergleichen Dinge vereinigt werden, geschieht aufgrund eines feststehenden Naturgesetzes. Der Herr sagt: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Darum liebt mich mein Vater. Johannes 10. Römisch 7. Es ist ein grundlegender Irrtum der Kirche, zu glauben, das Leiden am Kreuz sei die Erlösung schlechthin gewesen. Zusammen mit dem Irrtum, es seien drei göttliche Personen von Ewigkeit, hat er die ganze Kirche zugrunde gerichtet, sodass in ihr kein geistiger Überrest mehr vorhanden ist. Es gibt gegenwärtig keine Lehre, die die Bücher der Orthodoxen mehr füllte, in den Bildungsanstalten eifriger gelehrt und von den Kanzeln herab häufiger gepredigt würde als die folgende: Gott Vater, erzürnt über das menschliche Geschlecht, hat es, das menschliche Geschlecht nicht allein aus seiner Gegenwart verstoßen, sondern zur allgemeinen Verdammnis verurteilt, also mit dem Fluch belegt. Weil er aber gnädig ist, hat er seinen Sohn bewogen oder erweckt, herabzusteigen und die beschlossene Verdammnis auf sich zu nehmen, um auf diese Weise den Zorn seines Vaters zu versöhnen. Da dieser nur so und nicht anders den Menschen wieder mit einiger Gunst anblicken konnte. Der Sohn hat dies auch wirklich getan, hat sich die Verdammnis des menschlichen Geschlechtes auf sich nehmend von den Juden Geißeln ins Angesicht speien und dann wie ein von Gott Verfluchter kreuzigen lassen. Der Vater aber war, nachdem dies geschehen, versöhnt und hat aus Liebe zum Sohn die Verdammnis zurückgezogen. Freilich nur von denen, für die der Sohn einsteht, der so auf ewig zum Mittler vor seinem Vater geworden ist. All dies und Ähnliches ertönt gegenwärtig in den Kirchen und hallt von den Wänden wieder wie ein Echo aus den Wäldern, die Ohren aller erfüllend. Dabei kann doch ein jeder, dessen Vernunft aus dem Worte Gottes erleuchtet und gesund gemacht worden ist, sehen, dass Barmherzigkeit und Gnade Gottes Wesen ausmachen, weil er die Liebe und das Gute selbst ist. Es ist daher ein Widerspruch, wenn behauptet wird, die Barmherzigkeit oder das Gute selbst könne einen Menschen mit Zorn anblicken, dessen Verdammnis beschließen und dabei doch in seinem göttlichen Wesen unverändert bleiben. So etwas ist kaum einem rechtschaffenen Menschen oder einem Engel des Himmels, sondern nur einem schlechten Menschen oder einem höllischen Geist zuzutrauen. Es ist daher abscheulich, es von Gott auszusagen. Forscht man aber nach der Ursache, so findet man, dass die Betreffenden das Leiden am Kreuz für die Erlösung selbst ansahen. Daraus ist all dies hervorgegangen, wie aus einem Falschen in stetiger Folge Falsches hervorgeht, oder wie aus einem Essigkrug nichts als Essig herauskommt und aus einem verrückten Geist nichts als Verrücktes. Aus jenem Satze, dass das Leiden am Kreuz die Erlösung darstellte, können noch weitere ärgerliche und gotteslästerliche Folgerungen hervorgehen und gezogen werden, sodass sich endlich erfüllt, was Jesaja sagt. Priester und Prophet taumeln von starkem Getränk, sie wanken im Urteil, alle Tische sind voll vom Auswurf der Entleerung. Jesaja 28. Infolge dieser Vorstellung von Gott und von der Erlösung sank die gesamte Theologie von ihrer geistigen Höhe auf die niedrigste natürliche Stufe herab. Dies geschah unausweichlich, weil man Gott nur noch natürliche Eigenschaften zuschrieb und doch alles in der Kirche von der Vorstellung abhängt, die man sich von Gott und von der Erlösung, das heißt vom Heil, macht. Diese Vorstellung ist nämlich wie das Haupt, von dem alle Teile des Körpers abhängen. Ist daher jene Vorstellung geistig, so wird alles in der Kirche geistig. Ist sie hingegen natürlich, so wird es natürlich. Da nun die Vorstellung von Gott und von der Erlösung völlig natürlich, das heißt sinnlich und körperlich geworden ist, so ist auch alles, was die Führer und Glieder der Kirche in ihrer Dogmatik gelehrt haben und lehren, völlig natürlich. Daraus aber kann nichts als Falsches ausgebrütet werden. Denn der natürliche Mensch kämpft fortgesetzt gegen den Geistigen an und hält die geistigen Dinge für bloße Gespenster und Wahngebilde. Daher kann man sagen, dass die Wege zum Himmel, das heißt zum Herrn als dem Gott und Heiland, infolge dieser sinnlichen Vorstellung von der Erlösung und von Gott, gleichsam durch Diebe und Räuber besetzt gehalten werden. Johannes 10, dass die Tore der Kirchen niedergerissen und Drachen, Uhus Einlass gewährt wurden, die misstönend durcheinander schreien.